Herzlich willkommen zu Travel and Taste, der Podcast. Ich bin Anna.
Und ich bin Patrick Hemminger.
Und zusammen mit unseren Kindern sind wir unterwegs, ein Jahr durch Europa.
Immer auf der Suche nach dem guten Geschmack.
In dieser Folge sind wir in Polen gelandet.
Ein großes Abenteuer, denn am Anfang versteht uns keiner und wir verstehen auch niemanden.
Und dann erfahren wir aber, dass man aus Birken Wein machen kann.
Dass Krakau unfassbar lecker ist.
Wo es die besten Forellen gibt.
Und mit welchem herrlichen polnischen Wein wir das Ganze runterspielen.
Viel Spaß bei Travel and Taste
in Polen.
Witam, ihr Lieben.
Dzień dobry.
Wir sind in Polen gelandet. Dem Land der Konsonanten. Und da sind wir echt schon mitten im Thema. Wir landeten in Polen, in Kleinpolen genauer gesagt. Das ist so,
ganz im Süden.
Südlich von Krakau. Und waren in unserer Unterkunft nämlich im grünen Tal.
Zielona Donka.
Bei einem Bauern und seiner Familie. Die empfingen uns mit gezückten Handys. Denn keiner sprach Englisch, also ja, niemand.
Nicht mal die Tochter, ne? Emilia, die hat Tourismus studiert und meinte, nee, das würde sie jetzt lieber nicht machen, Englisch reden.
Genau, und das waren nicht die einzigen. Also die meisten Leute, ich würde sagen, alle dort in Kleinpolen sprachen kein Englisch. Also Adam und Ella, die beiden Bauern, beziehungsweise sie waren eigentlich gar keine Bauern, sie machten das so als Hobbylandwirtschaft, habe ich verstanden.
Genau, das war der Bauernhof seiner Mutter. Und die ganze Familie hat da noch zusammen gewohnt und das alles so als Hobby eigentlich betrieben. Haben sich aber weitgehend selber versorgt dadurch.
Es lag wunderschön eben in so einem grünen Tal. Wir hatten das Nachbarhaus, das war so eine alte Scheune. Das hatten sie während Corona wieder hergerichtet, haben sie erzählt. Mhm. War total gemütlich. Hinten raus war noch so eine Seilbahn für die Kinder und eine Feuerstelle, wo wir abends draußen sitzen konnten. Und die beiden, Adam und Ella, kamen oft vorbei, jeden Tag, denn sie brachten jeden Tag etwas Kleines zu essen.
Das war mal ein Brot, mal waren es eingelegte frische Gurken.
Oder mal ein Kuchen.
Oder irgendwas Selbstgebranntes, was unfassbar stark war.
Ja, das sagte er, das trinkt er so gerne. Seine Frau trank lieber Likörchen.
Genau.
Einmal, wie war denn das nochmal?
Da brachte Adam uns so einen Topf, so einen riesigen gusseisernen Topf. Meinte, da sei sein Spezialeintopf drin, den sollten wir abends ins Feuer stellen. Und erklärte irgendwie, wie wir das machen. Und du fragtest, wie sollen wir das machen? Und das Übersetzungsprogramm hat ausgespuckt, meine Autowerkstatt hat offen.
Ja, genau.
Und dann ging das ein paar Mal so hin und her, bis er irgendwann sagte, ich komme vorbei, ich helfe euch.
Und dann kam er im strömenden Regen vorbei. Das Wetter war ja auch so schlecht. Oh. Es hat in Strömen geplattert die ganze Zeit. Und sie sagten, also eigentlich um diese Jahreszeit ist da nicht so viel Regen. Da ist schönes Wetter, aber wir hatten nur Regen. Wir standen im Feuer mit Adam, Ella und der Tochter, alle mit den gezückten Handys, der Topf in den Flammen. Und dann brachte Adam noch so eine geheimnisvolle Flasche. Da war drin
Birkenwein. Also ich dachte erst, was das denn? Dann hat er erklärt, naja, das ist, wenn man eine Birke anritzt, dann sifft da halt so Wasser raus und das füllen sie ab in eine Flasche, Zucker rein und dann gärt das.
Ja.
Und das schmeckte richtig lecker. Also ich mochte das. Wir trinken ja gerne auch beim Wein so abgefahrene Naturweinsachen. Das war gut.
Ja, ich fand das auch total gut. Wir standen im Regen, tranken ein Gläschen Birkenwein nach dem anderen.
Ella meinte, oh, mein Mann trinkt gern Stärkeres und Adam kicherte dazu, so ein fröhliches kleines Kind. Das war total schön.
Und dann nahm er eben diesen Topf irgendwann aus dem Feuer, machte den Deckel auf, klappte Kohlblätter auf und in den Kohlblättern waren andere Gemüse, hilf mir.
Ganz verschiedenste andere Gemüse, die jetzt einfach gerade reif waren, die sie zum Großteil auch aus dem eigenen Garten hatten. Diese typischen polnischen Würste, Krakauer. Oh, das war unfassbar lecker. Mächtig und unfassbar lecker. Ich glaube, wir haben 3 Tage daran gegessen.
Und so ein bisschen Schärfe war auch drin. Das war richtig gut. Mm. Und sowas kann man ja nirgendwo kaufen oder kriegt man sonst auch nirgendwo. Denn man muss auch sagen, in der Gegend Restaurants waren irgendwie rar gesät.
Ja, und wir haben eins entdeckt, da sind wir wirklich eigentlich mal als Notlösung rein, weil wir waren irgendwie einkaufen, hatten alle tierischen Hunger und das war neben dem Einkaufszentrum, hieß Royal, sah von außen ein bisschen aus wie eine Glücksspielhalle. Aber wir dachten, komm, wenn es sonst nichts gibt, wir wollen ja mal wissen, was essen die Menschen hier und sind da rein. Und das war richtig gut.
Das war richtig gut.
Und Highlight, die Bedienungen sprachen Englisch.
Ja, die sprachen.
Das waren alles nette junge Frauen, die Englisch sprachen. Und da haben wir eine absolute Spezialität gegessen, nämlich Piroggen. Und da habe ich gemerkt, ich bin ja Schwabe von Geburt an.
Seht ihr, hört ihr das? Dieses leichte Schwäbische, das er sofort kriegt?
Es kommt dann sofort, ganz automatisch. Da kann ich gar nichts gegen machen. Und Schwaben und Polen haben etwas gemeinsam, nämlich, und das gibt es ja in vielen Kulturen, auch in China und in Italien, man wickelt eine Nudelteigfüllung um irgendwas Leckeres. Und das brät man dann an oder es kommt in Suppe oder so. Und die Piroggen, dort, die gab es mit Fisch, die gab es mit Fleisch und mit Pilzen, wenn ich mich richtig entsinne. Und das war richtig lecker.
Das war richtig lecker. Und was haben wir dann noch gegessen?
Das Kartoffelpuffer.
Sau lecker.
Mit Pilzsoße, weil Pilze sammeln ist Volkssport in Polen. Ja. Jeder Pole geht in die Wälder und sammelt Pilze.
Geht in die Pilze und hat auch seine Stellen, ne? Genau. Die auch keinem verrät. Patrick, Birkensaft war eigentlich dein Stichwort.
Das war mein Stichwort. Ich müsste vorher noch eine lustige Geschichte erzählen von unserem Lieblingsbauernhof Zielona Donka, weil die hatten genau eine Kuh. Und ich fragte irgendwann mal Emilia, die Tochter, eine Kuh, und die hatte auch oft eine Mütze, also eine Frisur, die hatte um die Hörner so einen roten Schal geschwungen, sah total schick aus. Und meinte ich, was, eine Kuh, warum und was macht ihr mit der? Und Emilia lachte nur und meinte, ja, die gehört meiner Oma. Andere Omas haben Hunde oder Katzen, meine Oma hat eine Kuh. Und die führte sie auch immer dann wieder spazieren, saß auch mal eine Stunde neben ihr da draußen und guckte ihr beim Grasen zu. Und die Kuh guckte der Oma beim Sitzen zu und...
Es war völlig skurril.
Total skurril, total skurril. Aber zurück zum Stichwort. Ich mache das Stichwort mal über dem Waschbecken auf. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das unfallfrei vonstatten geht. Deswegen hört ihr mich jetzt gleich mal kurz nicht ganz so gut.
Moment. Also es ist was Prickelndes.
Ja,
was prickelnd waren auch, das kann ich ja in der Zeit schon mal erzählen, die Gurken, die es im Supermarkt frisch gab. Frische Gurken und Sauerkraut frisch eingelegt in großen Holzbottichen. Das war sowas ganz Spezielles. Oh, er öffnet es.
Es schäumt halt so ein bisschen über.
Wir trinken natürlich polnischen Wein, ihr Lieben. Haben wir alles für euch recherchiert. Wir schreiben euch die besten polnischen Winzer nachher in die Shownotes. Denn wir haben einiges entdeckt.
Hilfe!
Auf den Computer tropft rote Flüssigkeit. Rot und schaumig. Es ist kein Birkenwein.
Sauerei?
Nein, es ist ein Rotwein. Hergestellt nach einer ganz alten Methode.
Also im Prinzip ist es eine Methode, die fast so ist wie die Champagner. Aber, ja, die machen das so ein bisschen anders. Also die nehmen den gärenden, wenn man jetzt Champagner macht, lässt man den Wein erst einmal durchgären, bis kein Zucker mehr drin ist, füllt dann nochmal Hefezucker rein, macht einen Kronkorken drauf, lässt das Ganze ein zweites Mal gären. Da, bei diesem Wein macht die Winzerin Kasia es wie folgt. Sie lässt den Wein auch gären, aber während er noch gärt, füllt sie ihn in die Flasche, gibt nochmal Zucker dazu, dadurch muss sie keine zusätzliche Hefe reintun und er gärt dann zu Ende. Das Ergebnis ist im Prinzip, ja, halt ein Wein mit Schaum, ein Blubber.
Den schon ein Wissenschaftler 1662 beschrieben hat. Aber wir reden gleich nochmal ausführlich über das Weingut von Kasia, weil wir da noch hinfahren, genau, in dieser Folge mit euch. Und jetzt wollen wir einfach mal anstoßen mit dem guten Tropfen.
Süppeln, während ihr hier hört.
Und uns die Zunge lockern.
Ich mag das.
Immer noch gut.
Ja, das hat man ja selten, roten Schaumwein. Tiefdunklen, tiefroten Schaumwein. Und das ist köstlich.
Ja, super. Lambrusco ist ja sowas auch, ne?
Es hat so ein bisschen was Lambrusco.
Lambrusköse Eigenschaft. Nein, aber Lambrusco ist mir auch zu süßlich. Nee, der schmeckt richtig fein.
Ja.
Ich sagte ja eben schon, herrlich frische Gurken, Sauerkraut frisch eingelegt.
Ja, frische saure Gurken, also eingelegte Gurken.
Ja, toll. So salzig waren die. Die waren nicht so süßlich. Also da ist kein Zucker dran wie in Deutschland.
Überhaupt nicht. Und es gibt auch Gurken, die sind nur ein paar Tage eingelegt, schmecken ganz frisch und knackig und eben sauer, salzig, würzig. Dieses Süße, das konnten wir leider nicht rausfinden. Da wusste keiner eine Antwort drauf, warum die bei uns süß sind. Ob das eine deutsche Tradition ist oder weil der Deutsche einfach gern süß mag, keine Ahnung.
Ja.
Auf jeden Fall mochte ich das unglaublich lecker und ist auch gut für die Verdauung. Ja. Was wir auch unfassbar viel gegessen haben, sind Würste. Krakauer Würste, die gibt es an jeder Ecke in wirklich sehr, sehr guter Qualität. Weil das fand ich auch so lustig, wenn es ums Einkaufen geht. Du hast gefühlt alle 2 Kilometer hast du so einen Mini-Supermarkt, der ist winzig klein, vollgestopft bis unter die Decke und da gibt es alles.
Alles.
Eben auch also miese Käse, darüber brauchen wir nicht weiter reden, über die Käse, die es in diesen Läden gibt, aber überall herausragende Wurst.
Ja, wenn man sich denn verständigen konnte.
Also ja, auch da halt, ne, Handy.
Haben wir gerade Brecht, ja. Sage ich euch. War schwierig.
Genau.
Jedenfalls waren wir dann richtig heiß darauf, mal das richtig gute Essen kennenzulernen in Krakau. Klar, die Würste, Sauerkraut und das Selbstgemachte, unser Bauern war super, aber wir dachten, da muss es doch noch mehr geben. Und es gab auch noch viel mehr. Denn Krakau, das war wirklich eine Offenbarung. Dort waren wir eingeladen vom Referat für Tourismusmarketing. Und die haben uns mal so richtig in die Food-Szene Polens eingeführt.
Genau. Nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle, ja. Weil die haben uns, wie gesagt, eingeladen auf Übernachtung, Führung und Essen. Und dadurch konnten wir 2 Tage so richtig, richtig eintauchen und hatten danach das Gefühl, jetzt verstehen wir das Land
viel
wirklich
besser.
Viel, viel besser.
Also erstmal gab es eine Stadtführung durch Krakau. Tolle Stadt. Kultureller Mittelpunkt und heimliche Hauptstadt Polens mit, glaube ich, 20 Universitäten und so weiter und einem sehr, sehr schönen mittelalterlichen Kern und dem bekannten jüdischen Viertel. Das ist bekannt, seit Steven Spielberg dort Schindlers Liste gedreht hat. Da kamen dann auch die ganzen Touristen danach, um das alles nochmal so zu sehen.
Genau, die Fabrik von Schindler war in Krakau und den Tag, als es um die Historie ging, hat uns Agnieszka durch die Stadt geführt. Eine unfassbar tolle Frau.
Die hatte
also so ein richtiges Energiebündel. Ja. Und das muss man erst mal hinkriegen, einen ganzen Tag eine Stadtführung mit 3 Kindern zu machen. Und die 3 Kinder sind vom ersten Moment bis zur letzten Sekunde aufmerksam dabei, fragen nach. Das war richtig großartig.
Tolle Geschichten erzählt über Krakau. Wir waren auf dem Wawel, dem Königshügel. Ich sag euch, Leute, fahrt nach Krakau. Das ist eine richtig tolle Stadt. Und am nächsten Tag sind wir dann wirklich eingetaucht in die Food-Szene. Dank Schümon.
Da wurde es dann richtig kulinarisch. Schümon arbeitet nämlich als Food Guide, sensationeller Beruf.
Ja.
Und er empfing uns morgens im Hotel und wie am Vortag schon mit Agnieszka, alle mochten ihn sofort.
Ja, ein großer, langer, schlaksiger Kerl, mit dem wir erstmal Straßenbahn gefahren sind und in ein besonderes Museum. Das Museum, sozusagen das Bagel-Museum Obwadzanka, spreche ich bestimmt falsch auf.
Verzeiht uns, wenn wir die Namen nicht richtig aussprechen.
Alle, die des Polnischen mächtig sind, dürfen uns Mails danach schreiben und uns kritisieren. Wir können es nicht besser, wir geben unser Bestes. Obwasanka,
ja.
Da hat nämlich Marta das kulinarische Wahrzeichen von Krakau gebacken, das Obwasanek. Das darf nämlich nur in Krakau hergestellt werden und ist so eine Art, wie so eine Art Bagel, ne? So ein bagelartiges, ja, also Gebäck.
120.000 Stück werden jeden Tag in der Stadt hergestellt.
Und jede so von gedreht, Hand. Ne?
Das sind so ineinander verdrehte Teigstränge, die dann zu einem Kreis geformt werden.
Das ist ein uraltes Gebäck, also das Rezept stammt von 1394.
Genau, und die kommen dann so 10 Sekunden in kochendes Wasser, dann kann man sie entweder pur oder mit Salz oder Körnern bestreuen und dann backen. Und Marta sagte, jeder hier in Krakau isst sie zum Frühstück oder einfach zwischendurch. Man sieht auch auf der Straße andauernd Verkaufsstände. Und ich konnte mich bis zum Schluss nicht entscheiden, welche ich am liebsten mag, Anna. Ja, hattest du einen Favoriten?
Nee, ich mochte auch alle. Und es ist wie so eine Brezel, ne, die man immer dabei hat und dann einfach was Kleines zum Schnabulieren dabei hat.
Und dann direkt gegenüber von diesem herrlichen Museum war der, ich spreche es jetzt sicher wieder falsch aus, Stari oder Stari Kleppatz, der älteste Markt Krakaus.
Am Anfang saßen die Hipster.
Schlürften überteuerten Latte Macchiato.
Und hinten, da waren dann die Stände, wo es dann richtig ursprünglich wurde. Da türmten sich die Würste der Metzgereien, da türmten sich die Gemüse, die es gab, Gurken, die ganzen Obststände, da gab es ja wieder Obst auch.
Das waren so ganz enge, also waren einfach so aufgeklappte Tische, die Gänge wurden immer enger, es war alles überdacht mit Markisen und Schirmen.
Toller Käse aus Zakopane, da gibt es so Räucherkäse, das ist auch köstlich. So auch so Gläser mit so Leckereien drin, also ich hätte alles probieren können.
Zakopane, wenn ihr jetzt denkt, ihr habt das schon mal gehört, ja stimmt, Wintersport. Ne? Ist aber auch sehr bekannt eben für den Käse und da kaufen wirklich die Polen ein. Ist auch nur Barzahlung. Und je weiter nach hinten man in den Markt kam, desto günstiger wurde das auch alles. Ne?
Und dann auf den nächsten Stopp haben sich die Kinder dann total gefreut, denn wir waren in der Konditorei Tschitschowski. Denn der Stopp war süß. Denn Polen oder Krakau hat eine ganz große Kuchentradition, die kommt aber aus Österreich.
Genau, weil 1795 hat Österreich große Teile des Landes erobert. Und damit kamen Beamte, Soldaten, Politiker und wie es so ist, wenn man in der Fremde haust, ab und zu möchte man einfach das vertraute Heimische haben. Das ist ja auch was wir über Essen gelernt haben in all der Zeit. Essen ist Heimat.
Und deswegen wollten die Österreicher natürlich schön ihr Schnitzel mit Kartoffelsalat und natürlich Kaffeehäuser haben. Also gab es dann diese ganzen schönen Torten und Schichten und geschichteten Kekse und Schokolade und Cremeschnitte, alles diese ganzen schönen österreichischen Kuchentraditionen. Und diese Cremeschnitte, die aß ja auch Johannes Paul,
der Zweite,
der Papst.
Den sieht man immer noch an jeder Ecke, auf Plakaten, als Statue.
Überall. Der war auch in Kleinpolen, um die Ecke war der geboren in dem Ort. Mhm. Also da sah man dauernd irgendwelche Papstporträts und sehr stolz auf den Papst. Ja.
Es war aber auch sehr süß und danach, dann stand uns der Sinn nach was Herzhaftem, Anna.
Ja, nach 5, 6, wir haben uns durch alle Kuchen durchprobiert, ja. Nach den Paczki, den polnischen Berlinern, konnten wir nicht mehr. Wir waren bis oben hin voll mit Sahne und Schnitte.
Jetzt habt ihr Bilder im Kopf.
Wieso?
Wir bis oben hin voll mit Sahne.
Und Schnitte. Da hatten wir einfach Lust auf was Herzhaftes und gingen auf den Juda Food Market. Und zwar zu Andrew's Food Truck. Was haben wir da gegessen, Patrick?
Jetzt muss ich wieder was aussprechen, was Polnisches. Maczanka po Krakowsku. Das ist im Prinzip Schwein in Brot. Also stundenlang bei niedriger Temperatur gegrilltes Schweinefleisch. Das verwandelt sich dann in butterzartes Pulled Pork. Das kommt ins aufgeschnittene Sauerteigbrötchen. Und dazu verschiedene Dinge wie saure Gurken, Zwiebeln, Käse.
Rote Beete auch.
Genau, das hattest du mit Rote Beete. Das war lecker, ne? Und ganz wichtig, Soße. Ganz viel Soße. Und das führt dann wiederum dazu, es gibt nur eine Position, in der man das essen kann. Ne? Also sitzend, Ellbogen auf die Knie und dann weit vorbeugen. Weil sonst ist die Katastrophe programmiert.
Ja, es tropft. Das ist eine Riesensauerei. Interessant ist auch, dass die Maczanka, also das herrliche Schweinefleisch, angeblich der Uropa des Hamburgers war. Das von polnischen Auswanderern sogar nach Amerika gebracht wurde. Ja. Also hatten wir wieder was gelernt. Genau, danach konnten wir ehrlich gesagt nicht mehr.
Danach hat Simon uns noch in die beste Eisdiele Krakaus geführt und wir waren noch sehr schön abends essen. Aber haben geguckt, dass wir dann bald ins Bett kommen, weil am nächsten Tag wartete wieder Simon pünktlich auf uns in der Lobby, denn es ging in die Umgebung Krakaus.
Das nennt man auch das Krakauer Jura und das ist voller Winzer. Und die machen richtig guten Stoff. Also zum Beispiel das, was wir hier im Glas haben, Patrick. Da waren wir nämlich bei Kasia beim Weingut Winika Slonke i Wiatre.
Genau.
Das ist auch so eine schöne Geschichte. Kasia war so eine tolle Frau, die mochte ich sehr. Vom Leben, die hatte Lachfalten im Gesicht.
Man hat gesehen, dass sie gern und viel draußen war in ihrem ganzen Leben.
Ja.
Sie hat früher gerne geklettert.
Und ihr Mann Jacek auch.
Jacek war einer der besten Kletterer Polens. Und der Name des Weinguts, Slonce i Wiatre, heißt die Sonne und der Wind. Und das zeigt schon sehr viel, was sie tut und warum sie es tut. Nämlich, sie versucht, mit dem zu arbeiten, was die Natur ihnen gibt. Und das ist in manchen Jahren sehr wenig. In den meisten Jahren so mittel.
Lass mich noch diese wunderschöne Geschichte von Kasia und ihrem Mann Jacek erzählen. Die beiden haben sich nämlich wirklich bei einer Bergtour kennengelernt, bei einer Expedition. Und sie fragte uns, was macht man bei einer Bergtour? Ja, man trinkt Rotwein. Und damit fing alles an bei den beiden. Und irgendwann hatten sie dann Lust, diese Passion, die Leidenschaft zum Wein zum Beruf zu machen. Sehr erfolgreich.
Ja, wie Simon sagte, Jacek ist Kletterer, Jacek liebt das Risiko. Also haben sie Wein gemacht, weil, wie heißt das so schön, wie machst du ein kleines Vermögen mit Wein? Du nimmst ein großes und investierst es in ein Weingut.
Ja.
Das ist Abenteuer, weil die Polen haben keine Weintradition in dem Sinne.
Das Weinmachen war nämlich in Polen so gut wie ausgestorben. Im Mittelalter hatten also die Mönche Wein gemacht in Polen. Aber dann kam so eine kleine Eiszeit, das Klima veränderte sich, sodass kaum einer mehr Reben pflanzte. Ja, und dann gab es dann eher Kartoffeln und Getreide. Und im Sozialismus gab es dann sowieso keinen Wein mehr.
Nee, und das heißt, das Ganze ging eigentlich so erst los nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.
Und dann kam es so ganz langsam in Gang, aber der große Boom, der kam erst 2012 wieder.
Genau.
Und seitdem versuchen sich da immer mehr junge Winzer und die mussten sich auch alles neu irgendwie anschaffen, das ganze Equipment. Und deswegen sind die Tropfen in Polen auch nicht billig.
Nee, also das fängt an eigentlich bei 20 Euro.
Ja, 15 bis 20 Euro für eine Flasche muss man mitrechnen.
15 ist noch günstiger.
Ja, ab Weingut.
Ab Weingut kriegst du es ab 15.
Ja.
In einem Weinladen. Es gibt ein paar wenige Weinläden in Polen, die polnische Weine haben. Da fängt es bei 20 Euro an. Also 25 Euro ist gar kein Problem. Das wird dann schwierig, wenn sie Sachen machen wie Riesling und den gerade uns Deutschen vorsetzen, weil Deutschland ist weltberühmt und weltbekannt für seinen Riesling. Und 25 Euro, da befinden wir uns schon am unteren Anfang der Spitzenliga. Da muss der schon was können. Und ja, was die große Stärke Polens ist und was, glaube ich, auch die Zukunft Polens im Weinbau ist, sind die sogenannten Piwis. Was sind Piwis? Lasst mich erklären, Leute. Piwis sind pilzwiderstandsfähige Sorten. Das sind Neuzüchtungen, die, mal ganz grob gesagt, resistent sind gegen die beiden größten Feinde der Weinrebe im Weinberg, den echten und den falschen Mehltau. Das heißt, du musst wenig bis gar nicht spritzen. Die haben Namen, die kaum einer kennt, die recht sperrig sind, wie Cabernet Cortis, Solaris, Regent und die, wenn sie nicht in Polen angebaut werden, auch meistens so im unteren Regalbereich zu finden sind. Nur wie es immer so ist im Wein, wenn dann ein Winzer herkommt und sagt, ich nehme das mal ernst und mache da geilen Stoff draus, dann kann da auch geiler Stoff draus entstehen. Und in den heutigen Zeiten, wo Spritzen im Weinberg jetzt nicht mehr zur guten fachlichen Praxis gehört, aus Kundensicht, sondern sehr kritisch gesehen wird, ist das natürlich cool, wenn ich eine Rebe habe, die ich eigentlich kaum spritzen muss und die dann auch wenig vergleichbar ist, weil woanders werden solche geilen Sachen nicht gemacht. Anna deutet schon an, ich soll zum Ende kommen.
Nein, ich will dazu was sagen. Also du sagtest ja gerade, wer diese Sorten ernst nimmt, der macht da tollen Stoff draus. Und ich fand, die Winzer und Winzerinnen, die wir getroffen haben, die haben da tollen Stoff draus gemacht. Zum Beispiel Kasia.
Absolut. Und weil die Weingüter auch so klein sind, die machen ein paar Tausend, manche machen ein paar Tausend, andere machen, Kasia macht so 20.000, 25.000 Flaschen. Die verkauft man schon. Gerade wenn du so im Umkreis von Krakau sitzt.
Das Publikum ist da. Also ja. die Hipster, die da süppeln oder so Leute wie wir.
Prost, Anna.
Nee, das Zeug ist super. Sowas habt ihr noch nicht getrunken. Also hier dieser rote, den wir im Glas haben. Wie heißt der eigentlich, Patrick?
Ist eigentlich egal, man kriegt ihn in Deutschland eh nicht. Mhm. Black Rosé. Naturalne Musujace Vino. Ich lese das jetzt nur, weil das so halb auf dem Kopf steht.
Ja, klingt schmeckt das so. Auf jeden Fall super. Ich bin noch super. Nicht besoffen.
Ist cool.
Wir haben auf jeden Fall eine Kiste cool. Mitgenommen.
Ich hab wenig Vergleichbares bis nichts Vergleichbares bisher getrunken.
Ja, muss Leben. Man sich merken, das Weingut. Wir verlinken alles. Vielleicht könnt ihr denen auch schreiben und bitten, dass sie euch was schicken.
Ja, oder ihr schreibt uns und wir machen eine Sammelbestellung. Kassia hat gesagt, wenn man viel bestellt, dann schicken sie das auch irgendwo hin.
Ja, super.
Kriegen wir hin.
Das war aber nicht die einzige Winzerin, die wir besucht haben. Wir waren auch noch bei Martin und Martin war auch richtig cool.
Martin ist cool. Martin war richtig cool.
Martin war genauso alt wie wir und wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann macht er das einfach.
Martin hat ungefähr einen halben Hektar. Man kann das Weingut wieder nicht aussprechen, weil es beginnt mit den Buchstaben PRZBY.
Also ich SLA.
Pürtischlawitsche.
Ja.
So ungefähr. Und da macht er einfach.
Ja, er hat einfach gesagt, er hat mal eine schöne Reise gemacht durch die Toskana und die Abruzzen und da hat er 2013 einfach beschlossen, selbst Wein zu machen.
Ja. Genau, er macht 4.000 Flaschen und wie eben schon bei Kasia gesagt, das verdunstet halt so weg.
Ja.
Und was er mal nicht verkauft, wenn er mal was nicht verkauft, dann trinkt er es halt selber.
Also wirklich tollen Naturwein macht er, mit so wenig Eingriffen wie möglich. Und er macht auch diese ganzen Geschichten, ne? Piwis.
Ja.
Ja. Haben wir eben drüber gesprochen. Regent, Cabernet Cortis, Solaris.
Seval Blanc hatte ich auch noch nie gehört. Und Hibernal.
Auch gut.
Also Hibernal, das klingt eher wie was Ansteckendes und nicht wie was, dass du trinken kannst. Ne?
Ja, dann haben wir ihn gefragt, können wir noch ein paar Petnats von dir mitnehmen? Die waren auch super. Petit Naturels.
Oh. Petillon Naturel.
Meine ich ja. Petillon Naturels.
Alles ausverkauft.
alles ausverkauft. Und er sagt, ja, aber wir können noch ein paar andere Weine mitnehmen. Und hat uns in so einen kleinen Verschlag geführt. Also das war irgendwie abenteuerlich, wo er die Weine verkauft. Er lebt nicht davon, von den Weinen.
Nee, also nicht. Wovon er eigentlich lebt, hat, damit hat er nicht so richtig rausgerückt. Er meint, er macht so dies und das und jenes.
Also bald
möchte weiter Reben pflanzen, baut gerade 2 Ferienwohnungen.
Wir haben auf jeden Fall wieder was mitgenommen.
Einen Rosé. Ein mit Rosé. Gerade mal 11,5%. Und was ich gerade sagte, ich wette, die Rebsorten habt ihr noch nie gehört. Aus Regent und Cabernet Cortis. Wenn du sowas von einem deutschen Winzer kaufst, ist das meistens, jetzt macht der Verschluss nicht das, was ich will, so ein Drehverschluss und...
Okay.
Quantum Rosé heißt das Stöffchen.
Leichte Perlage.
Und einfach dunkle rote Früchte. Einfach, man sagt das ja nicht über Wein, dass er lecker ist, aber der ist einfach lecker.
Es
ja,
das ist so ein
Terrassenwein.
Ja, ein Sommer. Schlabberli. Wir sagen zu sowas schon mal so ein Schlabberli, den trinkst du abends zum Aperitif, schlabberst du den so weg.
Genau, und 11,5, da tut dir der Kopf nicht weh. Und
also schöner Stoff, also verlinken wir auch alles. Am besten fahrt ihr vorbei. Könnt ihr direkt die neuen Ferienwohnungen ausprobieren.
Genau.
Ja, und dann hatten unsere Kinder keinen Bock mehr auf Weingüter.
Nee, und wir hatten auch Hunger.
Und wir hatten Hunger und wir fuhren weiter. Und zwar wundervoll.
Ah, jetzt musst du aussprechen. Ja. Forellenfarm.
Ja. Und wir fuhren weiter und zwar fuhren wir in den Ochov Nationalpark. Ochov
Nationalpark. Also da gibt es so einen Nationalpark, der fängt mit O an.
Das ist der kleinste Nationalpark in Polen und der ist richtig schön. Ne? Schluchten, Burgen und Wälder, also und viele Forellenteiche. Und wir fuhren natürlich auch zu einer Forellenfarm und zwar zu Pistrak Ojowska von Magda Wegiel und ihrer Tochter Agnieszka Sendor.
Und das war nicht irgendeine Forellenfarm.
Nee, es war die bekannteste Forellenfarm des Landes.
Die beste.
Die beste.
Und das ist auch was symbolisch für Polen und seine kulinarische Szene steht. Du erfährst davon nichts. Also wenn du nicht weißt, dass es die gibt. Wir fuhren mit Schimon da. Also Schimon fuhr uns in seinem Auto voraus. Wir fuhren hinterher durch Täler, Wälder, Schluchten. Und dachten immer, wo will der hin mit uns? Und wir parkten, stiegen aus und wir standen Luftlinie 40 Meter von einer der besten Forellenzuchten Europas entfernt. Und da war kein Schild, da war nichts. Wir wussten nicht, dass wir da sind, bis wir dann dort ankamen und uns mit Agnieszka unterhalten konnten. Und die zum Beispiel erzählt hat, in normalen Zuchten werden die Forellen, auch die so im Supermarkt und so kaufen kannst, ein halbes Jahr alt. Ihre dürfen 3 Jahre alt werden. Ja. Und entsprechend ist natürlich das Fleisch ausgebildet, die Muskeln, die haben die ganze Zeit Frischwasser, die bewegen sich die ganze Zeit und so weiter und so fort.
Also, um noch ein bisschen auszuholen, wir trafen Agnieszka nicht irgendwo, sondern an einem Foodtruck, wo es dann auch diese ganzen Köstlichkeiten zu probieren gab. Also Agnieszka brachte uns eine geräucherte Forelle, dazu frisches Sauerkraut und Gurken und auch nochmal Piroggen gefüllt mit Fisch. Denn Agnieszka sagt, damit auch die Kinder merken, dass Fisch was Gutes ist. Und die Geschichte dieser Farm ist auch super interessant. Also die ersten Farmen gab es dann 1935 und 2014 sollten die alle zugeschüttet werden, die Teiche. Und dann war die Mutter von Agnieszka so empört. Die hat gesagt, nee, das geht nicht. Das ist ein kulturelles Eigentum des Landes. Das müssen wir verhindern. Und sie hatte eigentlich einen ganz anderen Job. War irgendwie in der IT-Branche oder irgendwo und hat gesagt, komm, wir machen das jetzt. Wir pachten diese Teiche und fangen wieder an, Bachforellen zu züchten. Die waren fast ausgestorben in Polen.
Ja, und die ganzen Männer, die anderen Zuchten in der Gegend hatten, die haben die beiden nicht ernst genommen.
Ja.
Inzwischen tun sie es.
Inzwischen tun sie es. Und über die wird auch berichtet im Fernsehen, also bei uns nicht, aber im polnischen Fernsehen. Tolle Frauen, starke Frauen.
Toll.
Und sie hat uns auch noch 3 Forellen dann mitgegeben. Göttlich. Das Fleisch, das ist ganz anders als alles, was wir vorher gegessen haben.
Ja, noch nie so einen Fisch gegessen.
Noch nie so einen Fisch. Sie essen es übrigens nicht mehr, weil es...
Sie sagt, sie sind wie meine Haustiere.
Ja.
Und apropos starke Frau, danach besuchten wir noch einen sehr starken Mann.
Piotr.
Ein Berg von einem Mann.
In Depnik bei Kreszowice auf seinem Bauernhof. Und dieser Typ war der Wahnsinn. Also machte einen Bauernhof da, er begrüßte uns, er hatte ein T-Shirt an, da stand drauf Anarchie. Und er sagte, Anarchie ist für mich die totale Freiheit und ich kann hier machen, was ich will.
Und das machte er. Er hat den Hof mit seinen eigenen Händen gebaut. Und er meinte gleich zur Begrüßung, das ist kein schöner Hof, weil wir arbeiten hier. Da war nicht irgendwo dekorativ hier noch ein Blümchen gepflanzt und dann noch ein Kräutersträußchen und so. Ne? Da war Leben, da war was los.
Ja. Und Piotr und seine Frau machen das zusammen. Sie züchten Pferde, sie haben Rinder, die liefen da auch frei rum, auch die Kälber. Und er ist quasi, er sagt, wenn die Kälber geboren werden, dann legt er sich danach zu ihnen. Er ist quasi der Papa. Also die sollen ihn dann akzeptieren.
Und wie er das erzählt hat, also er meinte, die Kühe müssen mich als Boss akzeptieren. Wie macht er das? Er ringt die nieder. Also so eine Kuh wiegt ja gerne mal ein paar hundert Kilo, ich weiß jetzt nicht bis wohin, aber so 200-300 wiegt die schon. Piotr kam, glaube ich, auch auf seine 100 Kilo, aber er meinte, ich mache das so, ich nehme die in den Schwitzkasten, ramm ihr zwei Finger in die Nase und da gibt es einen ganz empfindlichen Punkt. Und da drückt er drauf, so lange, bis die zum Boden gehen. Und dann wissen sie, er ist der Chef.
Ja, ist krass.
Also ich möchte bei Piotr keine Kuh sein. Unglaublicher Mensch.
Er hat sich das alles selbst beigebracht. Er war auch vorher was ganz anderes.
Er hat bei BASF gearbeitet, ja, in Deutschland, und ist krank geworden.
Ja.
Weil er gesagt hat, der Druck, der Stress, er hat am Tag tausende Einheiten von irgendwas verkauft. Er hat nicht genau gesagt, was. Und er wusste gar nicht, was das ist. Jetzt macht er alles mit seinen Händen. Und jedes Produkt, das seinen Hof verlässt, ist durch seine Hände gegangen. Und er hat noch was Schönes gesagt. Er hat so einen kleinen Selbstbedienungsladen vor dem Hof. Und er meinte, wir Polen haben von uns das Bild, dass wir kein sonderlich ehrliches Volk sind. Und er hat trotzdem diesen Laden gemacht. Also du kannst dir was nehmen und tust Geld in die Kasse. Und er meinte, komm, im schlimmsten Fall verdiene ich damit gar nichts. Und er hat gesagt, jetzt rate mal, wie viele Leute mich hier betrügen. Keiner.
Ja.
Keiner. Kein einziger. Weil ich glaube, da steckt auch eine Erkenntnis drin, die wir auf der Reise bisher gewonnen haben. Wenn du für etwas Gutes, was du isst, was zu einem Teil deines Körpers wird, Geld bezahlst, dann betrügst du mich.
Ja. Wir nahmen Käse mit, selbstgebackene Plätzchen und hausgemachtes Walnusseis und es war einfach nur gut.
Und man muss sagen, dieser Käse schmeckt wie kein anderer, den wir jemals gegessen haben. Der war frisch, sauer, fordernd.
Er sagte auch,
Käse aus der Anarchie.
Er sagte aber auch, das ist nichts für jeden, der Käse. Entweder du magst ihn oder magst ihn nicht.
Die Kinder mochten ihn nicht, ich fand ihn geil.
Ja, ich fand ihn auch ziemlich gut. Ja, ja, müssen sie, denn die müssen noch ein bisschen reifen, unsere Kinder, für diesen Käse.
Aber sie sind dabei.
Es ist schon vernichtet. Schön war auch, das möchte ich auch noch an dieser Stelle erzählen, als diese wunderbaren Tage vorbei waren in Krakau, wollten wir Richtung Norden fahren und dann versagte unser Auto. Also, ihr kennt doch dieses Geräusch im Auto, wenn es macht. Didü, Motorschaden.
Motorfehler, da. Fahrzeug reparieren lassen. Und an dieser Stelle nochmal einen ganz, ganz dicken Dank an Schümon, weil auch das ist Reisen, ne? Das Auto lässt dich im Stich.
Das lässt dich im Stich. Wir waren wieder in der Werkstatt mit unseren Handys, kein Mensch hat uns verstanden. Der Typ sagte, ja, da braucht er eine Woche, zwei Wochen, bis das Ersatzteil da ist, können wir hier in der Gegend irgendwo bleiben. Und dann haben wir Schümon, unseren wunderbaren Foodguide, angerufen, gesagt, kannst du uns nicht helfen? Hast du eine Autowerkstatt? Und er hatte eine Autowerkstatt, wo wir am Freitagnachmittag um 2 Uhr vorfuhren. Und der Typ dort sagte, der konnte Gott sei Dank Englisch, der sagte, alle Menschen rollen um 2 Uhr nachmittags am Freitag auf unseren Werkstatthof. Nie am Montag, aber am Freitag, wenn das Wochenende kommt. Und er sagte, ich gucke mir das an. Und ein Mechaniker guckte sich unser Auto an, verschwand dann irgendwann mal mit unserem Auto, ne, für so eine Viertelstunde. Wir dachten, jetzt ist alles aus. Und dann kam sie zurück, der Mechaniker machte den Daumen hoch.
Er hat nur irgendeinen Stecker ausgetauscht. Weil der Punkt war ja, wir hatten eine Fähre gebucht von Polen nach Schweden. Schon mal ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Und wenn wir das jetzt hätten reparieren lassen müssen für eine Woche, ja, es wäre die Katastrophe gewesen.
Aber
und er hat einen Stecker ausgetauscht.
Ja,
da
ganz kurz dazwischen. Der Laptop sagte, hier, Motorschaden, ihr müsst das eine Woche lang stehen lassen, weil das Ersatzteil
Turbo, dauert so. Der Turbo.
Ja, und es war gar nicht der Turbo, sondern das kleine Käbelchen.
Das den Turbo mit dem Rest vom Motor verbindet oder so ähnlich.
Danke an die polnischen Mechaniker, sie haben uns gerettet.
Genau.
An dieser Stelle, wirklich in einer halben Stunde, war dieses Drähtchen da ausgetauscht. Wir konnten weiterfahren Richtung Norden, nach Mizzi-Wotzi. Leute, dort waren wir in so einer Touristenhochburg. Davon können wir nichts erzählen, wollen wir nichts erzählen.
An der polnischen Ostseeküste.
An der polnischen, es war schön. Wir hatten ein schönes Häuschen. Nur kulinarisch war da nicht viel zu holen.
Es gab in der einzigen Bäckerei des Dorfes, gab es so Schalen voller mit einem halben Kilo Glibber.
Ja, rot, gelb, grün.
Also Gelee.
Gelee.
Genau.
Und die Rentner, die dorthin kamen, die aßen alle diesen Glibber.
Zu Mittag.
Zu Mittag, als Hauptspeise. So, mehr muss ich dazu nicht sagen.
Wir haben noch einen Dorsch gegessen. Sei noch gesagt, weil Spezialität. Wir bekamen Ärger mit unseren Kindern, weil der Dorsch ist bedroht in der Ostsee. Hiermit beenden wir das Kapitel Polen. Mal ganz abrupt.
Wir nahmen nämlich die Fähre nach Schweden und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Denn Schweden, das war das Land, auf das wir uns schon die ganze Reise gefreut haben. Also ich sag nur Bullerbü und so. Wir hatten so riesen Erwartungen an Schweden. Und ja, ob das alles gehalten hat, was wir in Schweden erlebt haben, das erfahrt ihr in der nächsten Folge Travel and Taste.
Der Podcast.
Und all unsere Erlebnisse gibt es ja wie immer auf unserem Blog www.travelandtaste.world.
Und dort könnt ihr auch schon unser Buch vorbestellen, was im Frühjahr 2026 im Frankfurter Westend Verlag erscheinen wird.
Ja, seid dabei, schreibt uns eure Fragen. Wir sind gerne für euch unterwegs.
Und für uns.
Für uns natürlich auch, klar. Wir sind gerne für euch unterwegs, für uns natürlich auch. Und ich sag mal hier, was sagte man nochmal als Prost in Polen?